Heute im Podcast Johanna Pirker von der TU in Graz. Johanna ist gerade mal Anfang 30, lehrt schon an der TU in Graz Informatik und ihr Spezialgebiet ist AR und VR. Sie hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt, sie hat am MIT in Boston studiert, sie ist auf der Forbes 30 under 30 Liste für Europa im Bereich Wissenschaft geworden. Sie twitcht ihre Vorlesungen und wenn euch das ganze Thema Informatik, Spieledesign, AR, VR interessiert, wenn euch interessiert, warum man um Mental Health zu bleiben, Spiele wie zum Beispiel Animal Crossing spielen sollte, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ein wunderbarer Podcast mit der fantastischen Johanna Pirker von der TU in Graz. Viel Spaß.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Und heute, wir sind ja ein europaweites Format, schalten wir nach Graz, nach Österreich. Und dort ist zugeschaltet Johanna Pirker. Johanna, du bist Assistenzprofessorin an der TU Graz für Informatik. Ja, wie wird man denn Informatikprofessorin? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Also hallo aus Österreich. Also das ist vielleicht ein relativ interessanter Werdegang, sagen wir mal so, weil er war nicht ganz offensichtlich. Ich habe mich einfach immer schon irrsinnig für Videospiele interessiert. Und ich glaube, als ich schon 3-4 Jahre alt war, bin ich an der DOS-Maschine von meinem Vater gesessen und habe dort versucht, Videospiele zu starten. Da habe ich noch nicht mal gut schreiben oder lesen können. Aber ich habe gewusst, wie man Prince of Persia auf der DOS-Maschine startet. Und mir hat das eigentlich immer früh fasziniert, diese virtuellen, interaktiven Welten. Und ja, ich glaube, irgendwo war dann der Wunsch da, doch selbst einmal auch sowas zu kreieren. Ja, und ich bin dann auf ein normales Gymnasium gegangen, also ohne technischen Schwerpunkt. Und war aber trotzdem immer ein bisschen fasziniert von der Technik nebenbei. Das heißt jetzt nicht, dass ich besonders gut in Mathematik oder in bestimmten Fächern war, aber ich habe einfach ja ein bisschen einen Hang doch zu Computern, zu Videospielen gehabt. Und als es dann darum gegangen ist, was ich weiter studieren soll, war eigentlich relativ eine große Auswahl, sage ich mal so, in Richtung Musik auf der einen Seite, vielleicht Psychologie, vielleicht Germanistik und dann war die Informatik. Und die Informatik, das war aber irgendwie so eine kleine schwarze Box, wo man nicht genau weiß, was das ist. Weil die meisten sagen ja, na, du sitzt den ganzen Tag im Keller vor einem schwarzen Bildschirm und gibst irgendwelche grünen Kommandos ein. Aber das ist halt weit weg von dem, was die Informatik wirklich ist. Ja, dann habe ich zumindest trotzdem versucht, einmal Informatik zu studieren, beziehungsweise Softwareentwicklung. Und nach einem Jahr habe ich eigentlich gesehen, dass das total cool ist und dass das ganz anders ist, als alle beschrieben haben. Und dann ist es immer weitergegangen. Dann habe ich gleich den Master draufgelegt. Ich war dann eine Zeit lang im Ausland auch. Ich habe dann meine Masterarbeit am MIT in Boston geschrieben. Während dem Studium habe ich auch immer auch in der Spieleindustrie ein bisschen gearbeitet, unter anderem bei Electronic Arts. Und bin immer näher diesen virtuellen Welten und diesen Spielen gekommen. Also Spieleentwicklung hat man ja damals noch nicht studieren können, zumindest nicht in Graz. Und so habe ich mir das auch nebenbei immer selbst ein bisschen dazu beigebracht. Und als ich dann fertig war mit meinem Master, habe ich mir dann tatsächlich überlegt, ob ich eigentlich in die Spieleindustrie gehe. Und dann habe ich es aber eigentlich so schön gefunden, was ich eigentlich nebenbei immer für mich gelernt habe, diese Spieleentwicklung, und habe mir gedacht, eigentlich wäre das ja total toll, wenn man das in Graz auch studieren könnte oder in die Richtung zumindest Kurse machen könnte. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, einen PhD anzuhängen an der TU Graz. Das war auch in Kooperation noch mit einem Physikprofessor am MIT. Und im Rahmen vom PhD habe ich dann virtuelle Welten oder genauer virtuelle Realitäten, also Virtuality-Umgebungen gebaut und versucht aber nebenbei auch die Lehre im Bereich Spielentwicklung an der TU Graz zu etablieren. Ja, und da bin ich jetzt eigentlich. Also nachdem ich den PhD fertig gemacht habe, bin ich halt geblieben.
Und hast quasi diesen Lehrstuhl, den du vermisst hast, eigentlich quasi initiiert zumindest.
Genau, ich habe mich dezent aufgedrängt, würde man sagen.
Ja, ist dann eine großartige Geschichte. Du hast es so ganz lapidar gesagt, du hast am MIT studiert. Das ist ja auch gar nicht so ganz einfach. Ne? Wie war das? Wie ist das? Gibt es da viele Frauen aus Europa, die am MIT Informatik studieren?
Naja, das war sehr viel Glück, muss ich sagen. Also mein Betreuer von der Masterarbeit und von meiner Dissertation, das ist ein bekannter E-Learning-Forscher an der TU Graz, Christian Güttel, und der hat einen sehr starken Kontakt zum MIT gehabt und hat nach der Reihe auch Studierende einfach im Austausch schicken können. Und ja, bei mir war es dann ähnlich. Und wahrscheinlich ähnlich wie mir dann der TU Graz aufdrängt habe, mir dann auch am MIT einfach wirklich sehr gut mit diesem Physikprofessor verstanden. Und wir haben wirklich eine gemeinsame Vision entwickelt. Und diese gemeinsame Vision haben wir dann wirklich auch versucht, im Rahmen meiner Dissertation umzusetzen. Und das war einfach interaktive Physiklehre, Physiklabore, die Spaß machen, indem man einsteigen kann, indem man sich einfach eine Virtual Reality-Brille aufsetzt. Und ja, das hat eigentlich gut funktioniert und war wirklich eine sehr, 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 sehr tolle Kooperation. Also ich glaube, dass dieses interdisziplinäre Informatik trifft die Physik, war in dem Bereich echt mega toll.
Wie wird's, wenn du so jetzt mal die USA und Europa jetzt vergleichst, so wie ist da Lehre? Mhm. Oder vielleicht in Österreich, ich meine, ich kenne das ja wirklich nur aus Deutschland. Ist das in Österreich ähnlicher als
naja, in Deutschland? Naja, also es ist dann schon grober, also man merkt schon viele Unterschiede. Es ist, hat beides natürlich Vor- und Nachteile, aber für mich war das dieser Auslandsaufenthalt eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Also ich meine, auch danach und davor war ich viel im Ausland und gerade aus dem vom MIT, vom Aufenthalt am MIT habe ich einfach diese Startup-Szene kennengelernt. Das war damals 2011, 2012, da war das vielleicht in Europa noch nicht so gehypt, wie es vielleicht jetzt ist, beziehungsweise diese ganzen Unterstützungen gab es noch nicht. Es gab wenig Hackathons oder keine Game Jams und diese Umgebung hat mich in Boston, also Boston allgemein, einfach sehr inspiriert. Da ist ja Harvard und MIT gleich nebeneinander. Und es sind so viele Events für Studierende, die sie weiterbilden möchten, die kleine Programme zusammen entwickeln möchten, die vielleicht eben kleine Firmen auch neben dem Studium gründen möchten. Und ich habe versucht, eigentlich einige von diesen Formaten, ich habe so viele Formate dort besucht und einige von diesen Formaten, die es einfach bei uns noch nicht gegeben hat, habe ich versucht mitzubringen und selbst bei uns zu organisieren. Also es hat, glaube ich, mich sehr geprägt und hoffentlich auch unser Umfeld dann in Graz auch ein bisschen geprägt zumindest.
Hast du mal so ein Beispiel? Also was
naja, die Game Jams liebe ich zum Beispiel. Das ist ja wirklich sehr, sehr speziell für die Spielentwicklung. Aber
Kannst du das ein bisschen erklären? Ich glaube, das sind viele Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, wovon du da gerade redest.
Genau.
Vielleicht erklärst du das kurz.
A Game Jam ist ein Event, das ist normalerweise so ca. 48 Stunden lang, also ein Wochenende. Man fängt am Freitag an, man kennt absolut niemanden und dann hat man ein spezielles Thema zur Verfügung, das wird dann vom Organisator zur Verfügung gestellt und rund um dieses Thema finden sich dann Gruppegröße, zum Beispiel 4, 5, 6 Personen und versuchen innerhalb von dieser kurzen Zeit ein Spielprototyp zu entwickeln. Und das funktioniert irrsinnig gut. Also das glaubt man gar nicht, dass eine Gruppe von 4, 5 Leuten innerhalb von nur 48 Stunden einen funktionierenden Spieleprototyp entwickeln kann. Und ja, das ist meiner Meinung nach natürlich ein richtiger Booster für Innovation und eigentlich eben auch für diesen Startup-Gedanken. Weil wenn ich Informatik studiere, dann ist mein ganzes Umfeld voll von Informatikern. Das heißt, meine ganzen Studienkollegen kommen auch auf Informatik und wir haben ähnliche Probleme, die wir jeden Tag versuchen im Rahmen von Vorlesungen zu lösen und man lernt dann auf eine gewisse Art und Weise zu denken und Probleme zu lösen. Und im Rahmen von einem Hackathon oder von einer Game Jam versucht man auch Studierende oder Interessenten aus anderen Richtungen kennenzulernen. Das heißt, gerade für ein Spiel, da bräuchte ich auch noch jemanden, der die 2D-Art, also die Zeichnungen beispielsweise oder 3D-Modelle hinzufügt. Und oder die Musik im Hintergrund oder coole Soundeffekte. Und so ein Event ist ja super, dass man die Leute kennenlernt und dass man gleich gemeinsam dann mit neuen Bekannten an coolen Projekten arbeitet.
Das heißt, es ist also echt auch ein sehr interdisziplinäres Format dann, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr cool. Wie wird dein Angebot jetzt in Graz angenommen? Habt ihr viele Studierende, die kommen und das studieren wollen? Gibt es auch viele Frauen, die das machen?
Ich habe ja am Anfang wirklich Angst gehabt, dass das überhaupt nicht angenommen wird. Also ich kann mich erinnern, wo ich den ersten Kurs angeboten habe vor ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren. Und dann haben wir noch quasi die unsere Studienvertretung gebeten, ob sie vielleicht ein bisschen Werbung machen. Und weil man braucht ja mindestens 4 Teilnehmer,
okay.
dass man es durchführen darf. Und dann war es im ersten Jahr waren es 20, im zweiten Jahr 40 und im dritten Jahr 140.
Cool.
Und das war eben am Anfang nur ein Kurs und jetzt haben wir ein komplettes Major-Minor-Programm im Bereich Games Engineering. Und es kommen tatsächlich auch Studierende aus dem Ausland, die sich einfach dafür interessieren und gehört hat, dass man das in Österreich jetzt bei uns studieren kann oder in Graz mit diesem Engineering-Fokus. Und das ist für mich wirklich schön.
Wie lange machst du das jetzt schon? 4 Jahre, glaube ich, ne, oder?
Ja, das müsst ihr selbst nachschauen.
Egal, aber noch gar nicht so richtig lange. Ne? Und ich glaube schon, da trefft ihr ja schon auch einen Nerv mit, ne? Ich glaube, das ganze Thema. Und ich habe es so ein bisschen rausgehört, also Gaming ist ja nicht nur das Zocken, sondern ihr versucht ja auch wahrscheinlich auch gewisse also Spielelemente auch in andere, sag ich mal, seriösere Sachen zu überführen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Spiele haben ja mit ganz vielen Vorteilen zu kämpfen. Vielleicht können wir ja nachher noch das kurz ansprechen.
Ja, klar, jetzt machen. Ja.
Aber ich meine, wenn wir uns die Spieleindustrie anschauen, ich meine, es ist eine riesige Industrie auf der einen Seite. Also die Spieleindustrie ist ja wesentlich größer als Hollywood inzwischen. Ich glaube, die Spieleindustrie macht inzwischen mehr Umsatz als die Buch und die, also zum Beispiel digitale Bücher, digitale Musik und digitale Streaming wie Fernsehen zusammen. Das sind echt enorme Beträge, von denen wir da sprechen. Das ist einfach eine riesige Industrie. Und es gibt nicht nur Shooter. Das ist ein ganz diverses Feld. Es gibt genauso wie in der Filmindustrie, es nicht nur Actionfilme oder Pornos gibt es genauso in der Spielewelt ganz ein breites Spektrum. Und das können Dokumentarspiele sein, zum Beispiel ein Spiel, das heißt Path Out. Das ist circa eine Stunde lang, dann hat man es durchgespielt. Und man begleitet einen Flüchtling, der 2014 von Syrien nach Österreich gekommen ist. Und man sieht eigentlich, wie schwierig seine Reise war und dass das nicht seine erste Wahl gewesen wäre, dass er voll gern fliehen muss, sondern es ist extrem ernstes Thema und er hat ein schönes Zuhause gehabt und hat sich wohlgefühlt und wie schwierig das doch ist, sein Zuhause zu verlassen, dann kommt man irgendwo an, wo man vielleicht gar nicht willkommen ist. Und ich denke mal, genau solche Spiele sind ganz wichtig, um Empathie zu lernen oder zu lehren. Und das ist das, wo wir auch versuchen, auch in der Forschung anzusetzen. Also wir versuchen auf der einen Seite, weil wir einfach das Potenzial von Spielen aufzeigen, dass man ganz verschiedene Sachen lehren kann. Vielleicht nicht nur diese traditionellen Educational Games, sondern dass man eben auch Elemente wie Empathie oder spezielles Training im Medizinbereich auf eine andere Art und Weise lernen kann. Aber auf der anderen Seite ist es uns, glaube ich, auch wichtig, dass man zeigen kann, was man mit den Tools, die man aus der Spieleindustrie kennt, für andere Industrien auch tun kann. Und das wären so typischerweise, dass ich jetzt die Game Engines verwende, um in der Industrie einen digitalen Zwilling zu erstellen. Oder dass ich versuche, Die Automobilindustrie macht das ja schon ganz stark, dass man zum Beispiel mit Virtual Reality versucht, sich schon diesen Konfigurierungsprozess von Autos einfach realistischer an Kunden zu bringen. Walmart verwendet Virtual Reality und für Mitarbeiterschulungen. Und da ist einfach ganz viel Potenzial für alle möglichen Bereiche, das heißt Industrie, Lehre, Gesundheit. Und das möchte man auch aufzeigen.
Super. Habt ihr also jetzt im Rahmen der Pandemie ist da nicht wahrscheinlich auch nochmal extremer Booster entstanden, dass diese Themen natürlich nochmal aktueller werden, als sie schon vorher waren?
Ja, auf jeden Fall. Also die Spieleindustrie hat im Gegensatz zu vielen anderen Industrien während der Zeit an Boost. Und Spiele waren oder sind gerade während solchen Zeiten auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt auch eine ganz junge Studie von Oxford, die einfach aufgezeigt hat, dass Personen, die während den Lockdowns soziale Spiele, wie beispielsweise Animal Crossing gespielt haben, sich besser mit Themen wie Mental Health getan haben. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, dass man dieses Medium nutzt, um gemeinsam mit Freunden Zeit zu verbringen und sich vielleicht ein bisschen abzulenken und trotzdem soziale Erfahrungen zu haben.
Ja, Animal Crossing haben wir tatsächlich in der Familie auch gespielt.
Super. Ein schönes Spiel, so, ja.
Ja, sau cool. Ja, vor allem auch. Es waren, Integrationen,
ja, ne? Es waren ja wissenschaftliche Konferenzen, haben in Animal Crossing stattgefunden. Echt? Hochzeiten, ja. Das ist wild genutzt worden.
Okay, cool. Aber wahrscheinlich Fortnite ist nicht unbedingt das beste soziale Interaktionsspiel jetzt, oder?
Das würde ich
jetzt... meine Kids jetzt spielen.
Also, das würde ich nicht sagen. Also, gerade Fortnite, das muss man immer auch ein bisschen aus einer anderen Sicht sehen. Also, früher war es halt so, ist man heimgekommen und hat gleich die Freunde angerufen am Telefon und gefragt, mal, wie machen wir die Hausübung? Dann war es Facebook oder irgendwelche Chats. Und jetzt ist eine Variante Fortnite. Es ist oft so, dass die Kinder von der Schule heimkommen und dann Fortnite mit den Schulkolleginnen spielen und sich gegenseitig austauschen, wie sie die Hausübungen zum Beispiel besser machen können oder einfach allgemein. Es ist ganz ein wichtiges soziales Medium auch. Also ich finde es auch ganz wichtig, was ich vielleicht auch immer als Botschaft mitgeben möchte. Bevor man verschiedene Medien oder Spieltypen verurteilt, wie beispielsweise Fortnite, dass man es auf jeden Fall auch selbst mal ausprobiert. Gerade das Elternteil.
Ja, ich habe ja schon.
Also nächste Woche gleich, nächste Podcast, eine Live-Zuschaltung. Oliver Kemmann bei Fortnite spielen.
Fortnite. Ja, wann bei einer extra heim. Mach mir schon ein Skin.
Oder Twitch-Stream.
Ja, genau, das ist ein schöner, ja, und das Twitchen, das ist ja tatsächlich, das machen meine Jungs jetzt tatsächlich auch, dass sie selber streamen, aber das ist eine schöne Überleitung. Da sagt man dann, du twitchst, oder wie sagt man dann, du streamst bei Twitch deine Vorlesung, richtig?
Ich stream bei Twitch meine Vorlesung. Das stimmt, ja. Also im ersten Lockdown hat sie das. Das war ja gleich am Start vom Sommersemester letzten Jahr. Und wir hatten ja eigentlich ganz wenig Zeit, dass wir uns jetzt neu orientieren und dass wir jetzt die ganze Vorlesung sofort umstellen. Das war ja nie geplant. Da waren wir nicht wirklich vorbereitet. Und in meinem Fall, wir haben interne Tools, wo wir mit Studierenden einfach eine Videokonferenz machen können. Aber was mir immer ganz wichtig war bei einer Universität oder bei einer Vorlesung, ich finde diesen offenen Charakter extrem schön und extrem wichtig. Das heißt, diese Idee, dass jeder beliebige Mensch eigentlich in meine Vorlesung spazieren kann, auch wenn die Person vielleicht meine Vorlesung gar nicht offiziell besucht. Und das habe ich eigentlich immer total schön gefunden, dass man Wissen auch weiter an ein größeres Publikum vermitteln kann. Und deswegen wollte ich auch online meine Vorlesung nicht quasi in Anführungszeichen einsperren, sondern ein bisschen öffentlich abhalten. Und was mir zugute gekommen ist, dass ich schon davor privat ab und zu auf Twitch gestreamt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere einfach dieses Medium aus für meine Vorlesung. Weil dann weiß ich, okay, meine Studierenden haben ein zuverlässiges, also Twitch ist ein extrem zuverlässiges Stream-Medium. Und ich weiß aber auch, dass Interessierte sogar aus der ganzen Welt, nicht einmal lokal gebunden, zuschauen können. Und dann habe ich tatsächlich auch Vorlesungen gehabt, wo ich eigentlich nur 40 Studierende angemeldet hätte, aber 500 Zuseher aus der ganzen Welt. Und das ist halt total schön. Das ist, hat mich sehr inspiriert und motiviert.
Das ist sehr cool, ja. Ja, das habe ich, also ich habe von, mein Twitch hört man ja viel, ich glaube gerade auch hier bei uns in Deutschland geht das jetzt immer weiter ab, gibt es ja eigentlich Fernsehformate mehr oder weniger, ne? Also ich glaube, das ist schon echt spannend, was da passiert, aber das jetzt im universitären Bereich finde ich total spannend. Wie findet man dich denn da irgendwie, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, mal zuzugucken?
Meine ganzen Social Media Kanäle, Twitter und Twitch, sind immer mit dem Account Joey Prink.
Also, ja. Erklär es ruhig mal, wir schreiben es in die Shownotes rein, aber.
Genau. Also einfach Twitch slash Joey Prink. Also Joey, Joey, Prink Prink dann.
Sehr gut. Vielleicht hast du jetzt demnächst dann 510 Zuschauer. Also ich bin schon mindestens einer, ich gucke es auf jeden Fall mal an.
Ja, freue mich schon.
Sehr gut. Du bist aber auch, du bist jetzt in die Lehre gegangen oder in die Forschung vielmehr auch. Vor 2 Jahren warst du aber auch sogar auf der Forbes 30 Under 30 Liste drauf hier für europäische, im Bereich Science, glaube ich, ne? Mhm. Vielleicht kannst du das mal erklären. Also was ist das überhaupt und wie kommt man da drauf? Und das zeigt ja auch, dass du ja auch noch sehr jung bist eigentlich für das, was du schon alles gemacht hast.
Naja, das war vor 2-3 Jahren, ja.
Naja.
die Forbes-Liste ist von, also Forbes hat ja ganz, ganz viele Listen. Das war jetzt leider nicht die Liste der jährlichen Millionäre oder. aber sie geben auch jedes Jahr, das ist wirklich ein Feature auch besonders für junge Personen, geben sie Listen heraus für Amerika, für Europa und für Asien, für 30 Köpfe in verschiedenen Bereichen, also eben in meinem Fall war das Science, denen man quasi folgen sollte für die nächsten Jahre, die unter Umständen einen Einfluss haben. Für mich war das natürlich eine ganz große Ehre und ganz, ganz wichtig auch für meine Karriere, weil ich glaube, das kennen sehr viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, dass unsere Arbeit oft vor allem auch medial nicht so sichtbar ist, wie es manchmal gut wäre. Und das war wirklich in dem Fall und in dem Jahr wirklich schön zu sehen, dass plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit auf meine Forschung war. In dem Fall war das Virtuality. Und ich denke mir, dass es einfach auch vielen die Augen geöffnet hat, welches Potenzial Virtuality auch eben für andere Anwendungen außer Entertainment hat, in meinem Fall Lehre. Und ja, das war für mich auch persönlich natürlich auch ein schönes Gefühl zu sehen, dass das oft gewertschätzt wird und ich auch auf einem guten Weg bin und das vielleicht auch einen, dass es vielleicht ein spannendes Thema trifft, ja.
Wusstest du das? Also bewirbt man sich da oder wird man da
für
wirklich
mich
einfach?
Dann, man wird nominiert und ich habe gewusst, dass ich nominiert bin und habe dann aber eigentlich nie wieder irgendwie damit gerechnet und habe dann erst am Tag, wo es announced wird, auf der Webseite zufälligerweise gesehen, dass da mein Bild auch dort dabei ist. Also das war eine total große Überraschung. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand von Forbes mir irgendwann geschrieben hat. Gratulation.
Du hast es zufällig entdeckt. Oder?
Sondern ich habe es dann auf der Website zufälligerweise entdeckt. Aber es ist eine total schöne Community auch. Also Forbes macht sehr viel Events, um zu vernetzen. Und das finde ich schon schön. Ich denke mal, auch gerade im deutschsprachigen Bereich wäre es schön, wenn es mehr solcher Formate gibt, damit auch gerade junge Menschen vernetzt werden und sich untereinander austauschen können. Eben, dass wir wieder beim Thema interdisziplinäres Arbeiten. Das finde ich extrem wichtig und ich glaube, solche Arten von Events oder Vernetzungen helfen da auf jeden Fall.
Ja, wie ist das grundsätzlich so? Ich glaube, das Thema Informatik ist ja wahrscheinlich, gerade bei jungen Leuten wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so. Also da gibt es wahrscheinlich schon viele, die auch Bock haben, Informatik zu machen. Wie sieht es mit Nachwuchs da bei euch aus? Ist das grundsätzlich ein Thema?
Wir wünschen uns halt viel mehr natürlich. Also ich denke mal, Informatik ist so ein wichtiges Thema, was uns alle immer und immer mehr betrifft. Also wir sind ja auch jeden Tag alle damit konfrontiert und denke mal, also auf der einen Seite würden wir uns natürlich in der Informatik wünschen, dass wir mehr Studienanfänger haben und vor allem, dass es auch ausgeglichener ist. Also wir merken schon, dass sich immer noch weniger Mädchen als Jungen für das Thema interessieren. Und wir wünschen uns auf jeden Fall mehr Frauen in der Informatik. Und ich denke mal, da ist es halt oft mit das Problem, die Vorurteile, die man gegenüber der Informatik hat. Und das, was ihr vielleicht am Anfang schon angesprochen habt, dass man oft gar nicht genau weiß, was ist die Informatik, was tue ich eigentlich da. Und bitte an alle, ich sitze nicht den ganzen Tag im Keller beim schwarzen Bildschirm. Also das sind leider so viele Vorurteile. Und ich denke mal, da ist ganz viel Aufklärungsarbeit dann wichtig. Und die sollte auch speziell mehr von den Schulen kommen und von den Eltern. Weil wir von unserer Seite auf universitären Level, wir bemühen uns sehr. Also wir versuchen wirklich öfters in die Schulen zu gehen. Wir versuchen Tools zu entwickeln, das Programmieren oder auch für junge Menschen lustiger ist, attraktiver ist, dass man schnell kleine Spiele entwickeln kann. Aber es ist wirklich oft seitens auch der Schulen und der Eltern einfach notwendig, dass man diese Vorteile nimmt und dass man das auch vielleicht einmal in den Lehrplan nimmt. Ich weiß nicht, ob wir es in Deutschland ist, ob die Informatik da den Weg in den Lehrplan schon gefunden hat.
Ja, also das ist ja bei uns auch eher, also ich glaube, bei uns ist Informatik echt selten, irgendwie sogar Abi-Fach. Also ich kann ja immer nur regional sprechen, ne? Bei uns ist ja, also Schulbildung ist ja Ländersache. Aber es ist auch total schwierig. Also ich meine, ich bin ja in dem Sinne auch Digitalunternehmer und würde auch, also freue mich ja auch immer, wenn wir auch weibliche Entwickler irgendwie Entwicklerinnen kriegen und einstellen können und stellen das auch fest. Oder das kriegen wir auch hier in Deutschland von den Universitäten gespiegelt, ne, dass sich da einfach viel, viel weniger Frauen bewerben als Männer. Und wir waren jetzt auch schon tatsächlich auch mal in den Grundschulen und geguckt. Und ich glaube, das ist halt einfach ein anderer, das hast du schon richtig gesagt, einfach ein anderer Zugang. Und auch dieses Spielerische, glaube ich, da reinzukommen. Und also meine Erfahrung ist auch, dass dann Mädchen eher so einen Moment brauchen, um sich damit so anzufreunden. Und dann muss man, glaube ich, dann wirklich schaffen, dass es eben auch schon so schön gesagt, das ist ja nicht nur Mathe und Physik und dann Informatik, sondern es gibt ja auch diese Anwendungsfälle von Informatik, die ja eher gar nicht so in Anführungsstrichen trocken sind. Ne?
Ich arbeite ganz viel mit der Psychologie zusammen, ich arbeite eben ganz viel mit Künstlern zusammen, mit Musikern, das ist echt total da wild, wie interdisziplinär das Ganze ist. Das ist das, was mir auf jeden Fall extremen Spaß macht. Und ja, ich glaube, da muss man echt einfach diese Aufklärungsarbeit leisten. Und
ja. Hast du denn so eine Idee oder irgendwas, vielleicht so einen kleinen Lifehack oder sowas vielleicht, was können wir denn irgendwie, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht auch Kids, ist ja egal, jetzt Jungs oder Mädchen zu Hause hat, was können wir denn so machen? Ich meine, du hast gesagt, du hast einfach auf der DOS-Konsole angefangen.
Das haben wir jetzt schon ein bisschen leichter. Das ist, glaube ich, leichter, ja. Was ich immer versuche zu vermitteln, aktuell leben wir in einer total tollen, spannenden Zeit, weil Wissen war noch nie so verfügbar, wie es jetzt ist. Also jetzt, es gibt so viel YouTube-Videos, es gibt so viel gratis Online-Kurse und Apps und Tools, mit denen ich lernen kann. Und es gibt es natürlich auch für die Informatik. Also aber unser Kollege von der TU Graz entwickelt ein Tool namens Pocket Code, was auf Scratch, der visuellen Programmiersprache, basiert. Und das ist ein Tool, was man im App Store runterladen kann. Und dann kann man einfach mit Drag and Drop sich selbst ein kleines Spiel zum Beispiel zusammenbauen. Ohne viele Programmierkenntnisse, aber man lernt spielerisch programmieren. Und sowas finde ich total spannend und toll.
Das ist auch cool. Ich glaube, Scratch muss man dazu sagen, ist, glaube ich, auch vom MIT, ne,
erfunden. Genau, ist ja.
Wirklich sehr, sehr einfach. Man kann einfach schiebt so Elemente zusammen. Gibt es auch für Lego, ne? Gibt es den Lego Boost und sowas.
Ja, und Minecraft ist natürlich auch toll.
Ja, stimmt, aber Minecraft ist wirklich gut. Ja? Mit den, wie heißen die? Redstones. Nee, wie heißen die Steine? Mit denen man die sowieso Leitungen legen kann. Hm. Ich darf nicht hören, dass meine Kinder jetzt nicht. Der
ja, vor, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man Minecraft wieder immer mehr und mehr als Tool für verschiedenste Lehrbereiche verwendet. Und es ist echt toll. Das macht Spaß und man ist lehrreich gleichzeitig. Und das Coole ist, nur um auch coole, kurz über die Spieleentwicklung selbst zu reden,
yeah.
Minecraft ist selbst nur von einem ganz kleinen Team entwickelt worden. Und das ist vielleicht auch sehr inspirierend. Also das war jetzt kein Studio, ich meine, es ist dann von Microsoft gekauft worden für ganz viel Geld. Aber Minecraft selbst, die Urversion, ist von einem ganz kleinen Team entwickelt worden. Der Notch ist der bekannte Programmierer dahinter. Und das ist auch inspirierend, was man, wenn man sieht, was man selbst als Einzelperson mit Programmierkenntnissen, was man damit auch machen kann. Das ist das Coole, was ich an der Informatik lieb, ist, dass ich wollte immer kreativ arbeiten. Also das, mir hätte es immer taugt, wenn ich zeichnen könnte oder wenn ich gut literarisch schreiben könnte. Aber durchs Programmieren kann ich jetzt eigentlich mehr, weil ich kann alles, was in meinem Kopf ist, anderen sichtbar machen, begehbar machen und sie können sich sogar in meinen Gedanken oder visuellen Welten dann herumlaufen und damit interagieren. Und das ist für mich extrem cool und spannend.
Ja, ist auch schön. Ja, cool. Was glaubst du, wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, so wo wird sich das, was glaubst du, was wird so in nächster Zeit passieren, wo wird sich das hinentwickeln? Also gerade das Thema VRA, ja, das hat ja auch mal so einen Peak, dann ist es ein bisschen runter. Kommt das jetzt wieder? Wird das richtig groß? Was glaubst du?
Ich meine, das ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung. Also ich bin eine ganz große Virtuality-Fanatikerin. Also für mich ist es so spannend und das ist so schön zu sehen, was sie da einfach in den letzten Jahren getan hat, weil Virtuality gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Das ist ja echt seit 40 Jahren circa gab es die ersten Anwendungen in die Richtung. Aber es war nie so günstig und so immersiv. Immersiv bedeutet, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich dort in dieser Welt bin, wie heute. Also jetzt kann ich mir einfach wirklich die Oculus Quest beispielsweise für 400 € kaufen, ohne dass ich einen starken Gaming-PC dazu brauche. Und da war wirklich gute, realistische Erfahrung. Und für mich persönlich ist das auf jeden Fall ganz ein wichtiger Aspekt der Zukunft, weil ich kann in andere Welten eintauchen. Ich kann Sachen anschauen und machen, die sonst zu gefährlich wären, die unmöglich wären, die zu teuer wären, die in die Vergangenheit reisen, in die Zukunft reisen, auf dem Mond, auf Mount Everest. Und das ist für mich ein ganz tolles Gefühl. Und ich glaube, wenn das auch dann noch zusätzlich mit interaktiven Handschuhen oder auch mit Gerüchen etc. Da gibt es auch viele Forschungsrichtungen. Wird das ganz eine tolle, spannende Erfahrung.
Und wie gesagt, das fand ich echt sehr schön. Und man kann natürlich auch echt ganz neue Arten von Kreativität auch entwickeln eigentlich dadurch. Ne? Also Sachen schaffen, die es ja so gar nicht gab. Ne?
Auf jeden Fall. Also auch im Kunstbereich sind Augmented Reality und Virtual Reality total spannend.
Ja, gibt ja wirklich Leute, die das auch noch nie mal ausprobiert haben. Man kann ja eigentlich nur empfehlen, das mal wirklich zu testen, also auch mal mit so einer VR-Brille. Und zum Beispiel, ich habe echt so ein Thema mit Höhenangst. Ich habe da, war in so einem Raum dann quasi drin und dann fuhr man quasi auf so einen Turm hoch irgendwie. Ich habe echt Schiss gekriegt. Das ist so realistisch eigentlich. Ne?
Aber
Wahnsinn, ne?
Aber genau deswegen wird es in der Therapie verwendet. Also gerade für verschiedene Ängste, für Phobien, wird es auch immer mehr in der Therapie verwendet. Oder Post-Traumatic Stress Disorder. Weil man quasi in einem sicheren Environment sich den Ängsten stellen kann.
Ja, vielleicht muss ich mal ich mache lieber so eine Bergetherapie, ich mache so eine Klettersteigtherapie vielleicht virtuell.
Das ist ja schön, ne? Ja, den Mount Everest gibt es, glaube ich, eh schon in Virtuality.
Ja, Okay, ja, vielleicht kann ich ein bisschen kleiner starten. Ne?
Zugspitze.
Ja, die Zugspitze. Da bin ich tatsächlich schon mal wirklich hochgelaufen. Das geht, auch als Amateur kann man da hoch. Ja, Johanna, Mensch, ich finde es total spannend. Ich finde vor allem, ich bin total begeistert von deiner Begeisterung. Und ich glaube, du bist auch zu Recht auf der Forbes-Liste gelandet, weil du natürlich auch mit dieser Begeisterung auch Leute dazu kriegst, einfach sich für diese Themen mehr zu interessieren und hoffentlich auch viele Frauen, die auch Bock haben, das zu machen und auch mal diesen anderen Aspekt von Informatik sich angucken. Was haben wir noch vergessen irgendwie? Hast du noch ein Thema, was du gerne nochmal ansprechen würdest? Bleibst du in der Forschung und gehst du doch mal vielleicht wieder zurück in die Industrie auch? Wirst du Unternehmerin?
Also ich muss schon sagen, ich finde beide Welten total spannend und ich finde, beide Welten müssen auch miteinander können. Also wir arbeiten voll gern stark mit der Industrie zusammen. Also diese Forschungsgruppe, die ich im Rahmen von meiner Assistenzprofessur gegründet habe, das ist das GameLab. Und wir versuchen wirklich sehr, sehr stark in allen Bereichen einfach mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Weil ich denke mal, es ist halt einfach ganz wichtig, dass man aufzeigt, okay, was können wir aus dem Forschungsbereich, was können wir da Spannendes entwickeln, was dann auch tatsächlich im Fall von Spielen ist, sind das Millionen von Menschen, die das unter Umständen verwenden. Und auf der anderen Seite auch aufzeigen, hey, was kann man mit den Tools, also zum Beispiel die Game Engines, diese Tools zur Entwicklung von Spielen, was kann man damit eigentlich auch alles für andere Fachbereiche tun? Und deswegen, wir arbeiten ganz gerne mit der Industrie zusammen und ich bin glücklich in der Forschung, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, Sachen auszuprobieren und ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Aber ich denke mal, es ist immer ganz wichtig, dass man trotzdem diese Anwendungsfälle im Auge behaltet.
Ja, schön. Vielen Dank, liebe Johanna. Viele Grüße auch nach Graz. Ich hoffe, ihr übersteht auch den Rest jetzt der Pandemie noch gut. Und behaltet ruhig noch ein paar Sachen wie das Twitchen von Vorlesungen bei. Großartig. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwie auch mal in Real Life irgendwie sehen. Irgendwie, vielleicht hältst ja Vorträge, ne? Und sprichst ja auch wahrscheinlich auf Veranstaltungen, wenn das wieder geht. Also wie ich dich heute erlebt habe, ist das bestimmt ein tolles Erlebnis, wenn du mit deiner Begeisterung da einfach auch über deine Forschung und deine Arbeit sprichst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich immer, wenn ich über Spiele reden darf.
Ich merke das schon. Ich guck mit meinem Fachwissen, werde ich jetzt mit meinen Kindern prahlen heute. Ja, Jungs, spielt ruhig Fortnite, das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist total super.
Super, und ich freue mich schon auf den nächsten Stream dann über Fortnite oder den Podcast über Fortnite.
Genau, geht dann ein Shoutout an dich raus. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das war die aktuelle Folge von Das Digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen üblichen Kanälen und könnt uns gerne an dasdigitalesofa@chemweb.de auch Tipps oder Kritik schicken oder auch vielleicht Wünsche für Themen, die wir hier noch besprechen sollten. In diesem Sinne, wie gesagt, nochmal schöne Grüße nach Graz. Vielen Dank, Johanna, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
Danke, baba.